Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich auch über jeden Einzelnen. Ich sage das immer wieder gerne. Sonntagmorgen ist mein Highlight der Woche, mit euch hier zusammen zu sein. Ich freue mich wirklich und ich bin in großer Erwartung, dass das nicht einfach nur ein weiterer Gottesdienst ist, sondern Gott heute durch seinen wunderbaren Heiligen Geist an unseren Herzen wirkt. Und ich will dir so Mut machen, ganz im Geist unserer Predigtreihe, du bekommst heute Morgen auch das, was du erwartest für heute Morgen. Ich will dir Mut machen, Großes zu erwarten vom Wort Gottes, weil es in dein Leben hineinkommen möchte und dein Leben verändern will. Und dafür würde ich jetzt beten und dann springen wir gleich rein, ich glaube, in den vierten Teil unserer Predigtreihe. Herr Jesus, wir preisen dich als Kirche, dass wir uns jetzt gemeinsam so in dein Wort hineinbegeben dürfen und du heute in unserer Mitte wirkst. Wir beten so, Geist Gottes, fülle unsere Herzen und berühre uns. Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart und schenk uns ein kraftvolles Reden Gottes. Verändere unsere Leben, baue unseren Glauben, gib uns Mut, Herr, Großes zu glauben und Unglaubliches zu wagen, weil wir an dich glauben, großer Gott. Wir lieben dich von Herzen, Jesus. Danke, dass das wahr wird, dass für einige heute so ist, es nicht einfach ein weiterer Sonntag, sondern du wirst etwas ins Herz legen, das das ganze Leben verändern wird. Im Namen Jesu. Amen. Hey, dein Gottesdienstzettel wird dir heute ein bisschen helfen, so meiner Predigt zu folgen. Wir wollen uns gemeinsam eine Geschichte anschauen aus 2. Chronik 20 und ich werde die nicht zu Beginn lesen, sondern wir werden die so ein bisschen gemeinsam auseinanderklamüsern und uns das so alles so ein bisschen Vers für Vers anschauen. Aber heute will ich mit dir darüber sprechen, was kannst du tun, wenn du ein Wunder brauchst? Okay, wer von euch würde heute sagen, ich brauche ein Wunder? Ich würde sagen, ich brauche ein Wunder. Ja, das ist keine rhetorische Frage. Entweder du brauchst ein Wunder oder du brauchst kein Wunder. So, wenn du ein Wunder brauchst, gut, dass du heute hier bist. Das ist deine Predigt. Solltest du heute kein Wunder brauchen, speicher dir diese Predigt ab, weil irgendwann wirst du wieder ein Wunder brauchen. Und ich will mit dir darüber reden, was kannst du tun, wenn du in deinem Leben Wunder brauchst. Wir schauen uns die Geschichte an vom König Josaphat, der wirklich ein Wunder braucht. Okay, er ist der König über Israel und drei Heere haben sich verbündet, um gegen ihn zu kämpfen. Und es gibt tatsächlich nichts, was er tun kann. Es hilft kein guter Ratschlag, es braucht keine kluge Kriegsstrategie. Dieses Heer ist so unglaublich groß und sein Heer ist so unglaublich klein. Was er braucht, ist ein Wunder. Er braucht ein Wunder. Es hilft nichts anderes. Und wir sehen, dass er und das Volk, sie tun gewisse Dinge. Schaut mal, wir lesen mal zusammen hier in 2. Chronik 20 ab Vers 1. Da heißt es, danach zogen die Moabiter, Ammoniter und einige der Meoniter gegen Josaphat in den Krieg. Die Johanniter hatten wahrscheinlich keine Zeit. Ja. Okay. Also, alles hat sich gegen Josaphat verbündet. Und ich dachte mir so, alle verbünden sich gegen ihn. Und kennst du das so, wenn du so das Gefühl hast, das ganze Leben hat sich gegen dich verbündet? Ich kann mich da irgendwie mit identifizieren, so, ne? Die Kaffeemaschine geht kaputt, die Toilette läuft über, du riechst und schmeckst nicht mehr und alles an einem Tag, so, ne? Das ist genau die Situation, in der dieser König nun ist. Alles bricht am selben Tag irgendwie zusammen. Wir lesen in unserem Text hier, danach, mach mal vielleicht einen Kreis um das Wort danach. Weil es ist ganz interessant, dass wir in Vers 19 des Buches sehen, dass das Volk eigentlich gerade sowas wie Erweckung erlebt. Sie haben voll die gute Zeit, so Josaphat ermutigt das ganze Volk zu Gott zurückzukehren. Sie entscheiden sich, hey, wir trauen Gott wieder Neues zu, wir stellen ihn wieder ins Zentrum unseres Lebens. Und danach kommt der Krieg. Und das ist etwas, was wir gemeinsam lernen können, was ich hier unbedingt sagen will für unsere Predigtreihe. In dem Moment, wo du dich aufmachst, um Gott Neues groß für dein Leben zuzutrauen, so in dem Moment, wo du es wieder neu wagen willst, zu glauben und Gott zu vertrauen und volle Sache zu machen in deinem Glaubensleben, in dem Moment, wo du wieder anfängst, für unmögliche Dinge zu beten, ich kann dir fast versprechen, dass sich Schwierigkeiten aufmachen werden in deine Richtung. Die Bibel erklärt uns, dass unser Kampf nicht im Fleisch und Blut ist. Okay, wir Menschen sind nicht unsere Feinde und das ist auch wahr für diese Geschichte. Dahinter steht der Teufel, der rauben will, was Gott gerade in der Mitte des Volkes getan hat. Und du kannst dich gefasst machen, dass wenn du neu glaubst und neu vertraust, dann wird Gott sich dann wird der Teufel sich aufmachen gegen dich, gegen deine Familie. Wenn wir als Kirche gemeinsam sagen, hey, wir wollen uns aufmachen und Gott zutrauen etwas für unsere Stadt und für unsere Gemeinschaft, die wir sind, dann wird sich der Teufel aufmachen, um uns zu bekriegen. Ist nicht so schlimm. Du musst es nur wissen. Die Frage ist, was wirst du tun in diesem Moment? Okay, du musst wissen, diese Kämpfe in deinem Leben sind nicht fleischlich, sie sind geistlich. Okay, der Teufel ist der Feind deines Glaubens. Und wann immer du dich aufmachst, um Jesus Neues zuzutrauen, will er kaputt machen, was Jesus am Entstehen lassen ist. Und wir sehen erstmal, dass das hier passiert in Vers 3. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Okay, vielleicht geht es dir gerade so. Ne? Vielleicht geht es dir so in diesem Moment deines Lebens. Angst zu haben ist nichts Schlimmes. Das ist kein Problem. Angst zu haben ist eine ganz menschliche Situation und eine Reaktion. Und die Frage ist, an der sich alles entscheiden wird, was tust du mit deiner Angst? Guck mal, wir lesen weiter. Ein Bote kam und meldete dem König, ein riesiges Heer zieht von der Ostseite des Toten Meeres von Eblom her gegen uns an. Diese Nachricht jagte Josaphat Angst ein. Okay, aber er blieb nicht da, sondern er wandte sich an den Herrn um Hilfe und ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Okay, 6 Dinge, die du tun kannst, wenn du in deinem Leben Wunder brauchst. Okay, schreib sie mit, speicher sie ab, tue sie, lebe sie, weil sie werden Wunder in deinem Leben freisetzen. Das allererste ist das hier, lauf zu Gott. Wir sehen, er wandte sich an den Herrn um Hilfe und ließ in ganz Juda ein Fasten anordnen. Hey, ich will dir so Mut machen in deinem Leben, dass die allererste Reaktion, wenn ein Problem auftaucht, folgende ist: Du nimmst das Problem und rennst zu Jesus. Weißt du, mach Gott nicht zu deinem letzten Strohhalm. So, ne? Mach Gott nicht zu jemandem, hey, jetzt wo du alles schon getan hast, jetzt kann nur noch Gott helfen. Okay? Mach Gott nicht zu deinem letzten Strohhalm, sondern zu deiner allerersten Reaktion. Dass sobald, wenn in deinem Leben ein Problem auftaucht, es dein natürlicher Reflex ist, dass du es nimmst und zu Jesus rennst und sagst: Jesus, was sagst du hierzu? Wie siehst du diese Sache? Bitte schenk du mir deinen Blick und deine Perspektive hierauf. Er wandte sich an den Herrn um Hilfe und ließ ein Fasten ausrufen. Okay, und er fing an zu fasten. Und ich will dir Mut machen, wir predigen da regelmäßig im Jahr drüber, Fasten zu einer geistlichen Gewohnheit in deinem Leben zu machen. Weil Fasten ist etwas, das gibt dir geistliche Stärke für deinen geistlichen Kampf. Fasten ist der Moment, wo du dich entscheidest, dich für eine gewisse Zeit von Essen oder anderen Dingen dieser Welt zu trennen, um dich in dieser Zeit auf Gott zu fokussieren. Okay, Fasten ist die ultimative Proklamation: Ich vertraue nicht dieser Welt, sondern ich bin bereit, mich sogar von dem, was mich am Leben erhält, in dieser Welt zu trennen, um mich abhängig zu erklären von Gott. Das ist, was der König anordnet. Er sagt: Freunde, das soll der Schrei unserer ganzen Gemeinschaft sein. Hey, wir wollen Gott zeigen, wir brauchen ihn in diesem Kampf. Weil unsere Kraft reicht hier nicht aus. Wir müssen geistlich stark werden in dem Kampf. Und deshalb fingen sie an zu fasten. Okay, sie hörten auf zu essen und sie suchten Gott. Und ich will dir so Mut machen, mit deinem Problem das zu tun, zu einer Gewohnheit werden zu lassen, zu Gott zu rennen und zu sagen: Hey, ich fange an zu fasten. Ich trenne mich von Essen für eine gewisse Zeit und ich suche Gott intensiv und du wirst merken, wie du stark wirst, wie du klarer hörst, wie du klarer siehst, wie Jesus die Dinge sieht. Das ist, was Fasten mit dir macht. Ich habe das in meinem Leben als Gewohnheit entwickelt und das ist auch einer der Gründe, warum wir als Kirche immer unser Jahr starten mit 21 Tagen Fasten und Gebet. Hey, wann immer irgendwas auftaucht, im Hause Kruse wird gefastet. So, ne? Weil ich weiß ganz genau, wisst ihr, Fasten ist der Moment, wo du sagst: Gott, ich kann das nicht. Immer 21 Tage des Gebets Anfang Januar, Paul fragt mich jeden Tag: Papa, warum fastest du? Weil der kleine Knups, der ist 3 Jahre, ne, der versteht das erstmal nicht. Papa sitzt immer da und trinkt immer seinen Kaffee wie ein Hammerkranker, aber isst halt das Brot nicht. So, ne? Er fragt: Papa, warum fastest du? Und ich erkläre ihm immer wieder das Gleiche: Paul, weil Gott von mir Dinge will, die ich nicht kann. In diesem Jahr, Gott möchte, dass ich Dinge tue, die kann ich nicht. Die sind zu groß für Papa. Und ich brauche Gottes Hilfe.
Und deshalb fast ich erkläre, das ist meine Art und Weise, Gott zu sagen, Gott, ich kann das nicht. Ich brauche dich, dass du mir Kraft schenkst und du mir Wunder gibst und du meinen Weg vorbereitest. Und dann lege ich im Gebet dieses Ja Gott hin und er sieht, Papa gebeten. Wir essen, Papa gebeten. Wir essen, Papa gebeten. Und ich will, dass mein Sohn das versteht. Hey, wann immer, der Papa gebeten. So, das ist unsere Abhängigkeit. Wir erklären uns abhängig von Jesus. Wisst ihr, als ich nicht wusste nach der Schule, was ich machen soll, habe ich gefastet. Am Ende des Fastens hat Gott übernatürlichen Wunder geschenkt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich gefastet. Gott hat mir übernatürlich gezeigt, dass Karin meine Frau wird. Als wir kein Baby bekommen konnten, habe ich gefastet und Gott hat meine Frau schwanger gemacht. Als wir noch ein Baby brauchten, habe ich gefastet und Gott hat wieder meine Frau schwanger gemacht. Ja, also wenn ich faste, könnt ihr schon mal hellhörig werden. Von daher, hey, es ist diese Zeit, wo wir sagen, Gott, hey, du bist doch, was ich brauche am Ende. Und vielleicht ist das heute schon so Gottes Reden für dich, dass du sagst, hey, vielleicht sollte ich darüber nachdenken zu fasten und Gott zu suchen für gewisse Dinge in meinem Leben. Es ist eine geistliche Art und Weise, deinen Kampf zu kämpfen. Und Josaphat tat das. Er lief zu Gott und passt mal auf, was er nun tat. Er betete, und das ist das Zweite, er betete im Glauben. Weil nun in unserer Geschichte ist das so, dass Josaphat sich vor dem Volk aufbaut und anfängt zu beten. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, Herr Krille, ich bete zwar für ein Wunder, um ehrlich zu sein, ich kann es nicht so richtig glauben. Diese Worte verlassen meine Lippen, aber so richtig zuversichtlich und erwartungsvoll in meinem Gebet bin ich nicht. Ich will dir jetzt mal was richtig Cooles zeigen. Ich werde nächste Woche noch über Gebet predigen. Aber heute dachte ich mir, ich gebe dir mal so dieses Gebet von Josaphat mit. Das ist eigentlich eine Reihenfolge des Gebets. Ich verspreche dir, dass wenn du anfängst zu beten, wie er hier betet, dass dein Gebetsleben voll pumpen wird mit Glauben. Okay, du wirst richtig zuversichtlich sein. Weil er zeigt uns hier, eigentlich er stellt Gott im Gebet drei Fragen. Guck mal, er fragt in Vers 6, bist du nicht? In Vers 7, hast du nicht? Und in Vers 12 fragt er, willst du nicht? Okay, er betet in Vers 6, Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Völker? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht und es ist niemand, der dir zu widerstehen mag. Okay, das allererste, wenn du betest, ist, erinnere dich daran, wer Gott ist. Er sagt, hey, bist du nicht Gott des Himmels und der Erde? Bist du nicht Schöpfer von allem? Hast du nicht alle Kraft und Macht? Was auch immer dein Problem ist und wo auch immer du ein Wunder brauchst in deinem Leben, nimm diese Sache, denk daran und dann denk über Folgendes nach. Gott, bist du nicht der Gott im Himmel? Bist du nicht der Gott, dem alles möglich ist? Ist das nicht Teil deines Wesens, dass du alles kannst, dass du so groß bist und so herrlich bist? Weißt du, und er macht das nicht nur zu einem Bekenntnis deines Mundes, sondern versammel deine Gedanken darum, dass Gott alles kann. Okay, Gott muss nicht daran erinnert werden. Du musst daran erinnert werden, wer Gott ist. Du musst daran erinnert werden, dass Gott alle Macht und Kraft besitzt im Himmel und auf der Erde. Du musst diese Gewissheit haben, das muss zu Beginn deines Gebetslebens stehen. Weil sonst wirst du nicht mit Gewissheit weiter beten können, wenn du nicht wirklich glaubst, dass Gott kann. Wenn du nicht wirklich verstanden hast, mit wem du gerade redest. Ich bin mit meinem Bruder, bevor ich zum Studieren gegangen bin, da war ich 18, dann meinte er, hast du Bock, 3 Wochen durch Israel zu reisen? So, ne? Dann haben wir einen Flug gefunden für 190 Euro. Wir hatten beide auf unserem Konto, glaube ich, etwas mehr als über 250 Euro. Wir haben 190 Euro benutzt für die Flüge, hatten noch 60 Euro auf dem Konto und wir dachten uns, wir schlagen uns schon durch. So, und haben 3 Wochen in Israel verbracht, eine großartige Zeit gehabt. Wir mussten allerdings jeden Abend auf der Straße schlafen. Wir haben ein paar Nächte in Tel Aviv am Strand gepennt. Und es war gar nicht so eine leichte Zeit in meinem Leben. Ich war gerade fertig mit dem Abitur und kurz davor, auf die Bibelschule zu gehen, war aber echt geplagt von Zweifel daran, ob das Gottes Weg für mein Leben ist. So, ne, soll ich wirklich Pastor werden, Gott? So, ne, das ist so ein krass, echt, ich weiß gar nicht und so weiter und so fort. Und ich habe das so in dieser ganzen Zeit immer wieder Gott gebracht. Und ich lag in Tel Aviv am Strand. Und wir haben dort gepennt und ich gucke nachts in den Himmel und ich sehe den schönsten Sternenhimmel, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Echt, die ganzen Sterne, alles richtig Hammer. Wisst ihr, und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, kam so eine starke Gewissheit in mein Herz. Ey, dieser Gott, der das alles gemacht hat, ist mein Vater im Himmel. er wird sich kümmern. So, ne? Selbst wenn ich eine, er hat mich in seiner Hand. Ich bin sein Kind. Er kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das wird. Ich weiß nicht, wie Gott mein Leben noch verändern will und all diese Dinge, aber er kann. Weißt du, so beginnt er das Gebet mit dem ganzen Volk. Sie erinnern sich daran, was Gott alles kann. Gott, bist du nicht dieser Gott im Himmel, der alle Macht und Kraft besitzt? Und dann tut er das Zweite, schau mal. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Das Zweite, was du tun solltest, ist, erinnere dich daran, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat. Er fragt nicht nur, bist du nicht Gott, sondern er sagt auch, hast du nicht Gott? Ne? Bist du nicht groß? Aber auch, Gott, hast du nicht schon in meinem Leben so viele Wunder getan? Hast du nicht in unserem Volk, hast du uns nicht schon so weit gebracht? Hast du nicht schon so viele Feinde besiegt? Tu das in deinem Gebetsleben. Okay, bete die Größe Gottes an und halte das so vor deine Augen, aber dann erinnere dich an das, was Gott alles in deinem Leben schon getan hat. All die Wunder, die er getan hat, dass du heute hier bist, diese Gnade, die du erleben durftest, wo er dich versorgt hat und bei dir war und deinen Weg geebnet hat. Erinnerst du dich nicht daran? So, ne, das ist echt, schreib dir diese Dinge auf. Mach dir so ein Gebetstagebuch, überleg dir irgendetwas, damit du dich immer wieder an das erinnerst, was Gott in deinem Leben schon getan hat. Weil er hat schon Wunder getan. Er sagt, hey, bist du nicht? Hast du nicht? Und im Vers 12 fragt er unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Mit anderen Worten, bitte Gott, es nochmal zu tun. Bitte Gott, es einfach nochmal zu tun. Sag Gott, du hast es getan, du kannst es tun, tu es doch bitte einfach nochmal. Würdest du es bitte einfach nochmal tun? Tu dieses Wunder in meinem Leben. Schaut mal, ich liebe, was er jetzt betet in Vers 12. Er sagt, wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Das ist ein Mann, der wirklich ein Wunder braucht. Okay, der hat das verstanden. Er sagt, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Weißt du, du wirst kein Wunder erleben, bis du nicht erkennst, dass du ein Wunder brauchst. Wenn du tatsächlich glaubst, dass du deine Ehe immer noch selbst retten kannst, dann sagt Gott, okay, probier's. So, ne? Wenn du glaubst, dass du immer noch so deine Finanzen selbst ordnen kannst und kein Wunder brauchst, dann sagt Gott, okay, probier's. Wenn du glaubst, du kannst das alles aus deiner eigenen Stärke, dann ist das für Gott soweit in Ordnung. Aber die Tatsache ist, Menschen erleben ein Wunder, die Folgendes sagen. Guck mal, in Vers 6 sagt der Gott, du kannst alles. In Vers 12 sagt der Gott, wir können nichts. Und das ist eigentlich eine Tageslosung für unser Leben. So, ne? Das ist nicht die schlechteste Art und Weise, deinen Tag so zu starten. Zu sagen, Gott, du kannst alles und ich kann nichts. Ich brauche dich. Du musst Zentrum meines Lebens sein. Weil wenn du nicht auftauchst, ist das alles nicht mit Erfolg gekrönt. Okay? Also das allererste ist, mach dich auf und lauf zu Gott. Das zweite ist, bete im Glauben. Und das dritte ist das hier, fokussiere dich auf Gott und nicht auf dein Problem. Ich werde nicht müde werden, in dieser Predigtreihe das zu sagen. In Vers 12 sagt er, unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Weißt du, der Grund, warum du so nervös bist, ist, weil du die ganze Zeit auf dein Problem schaust. Das ist, wisst ihr, das ist ja gerade das Problem in unserer Gesellschaft mit diesem ganzen Corona-Zeug. Das Problem, warum so viele Menschen so nervös sind und so viele Christen so unglaublich nervös sind, ist, weil sie immer nur schauen, was sagen die Nachrichten und die Schlagzeilen und nicht, was sagt das Wort Gottes. Der Grund, warum du Angst hast, ist, weil du mehr NTV liest als Bibel. In meiner Bibel steht, in Römer 8, dass wir in allem einen überwältigenden Sieg davon tragen werden. In allem werden wir siegreich sein. Weißt du, von daher, wenn du willst, dass es dir besser geht und deiner Seele besser geht, dann hör auf, immer auf die Umstände zu gucken. Wenn du gefragt wirst, hey, wie geht's dir? Und deine Antwort ist den Umständen entsprechend, dann ist das wirklich die schlechteste Antwort, die du auf diese Frage geben kannst. Weil das bedeutet, dass die Umstände in deinem Leben entscheiden, wie es dir geht. Aber das ist nicht, wie die Bibel sagt, wie wir leben sollen. Wir sind nicht beeinflusst, wir stehen nicht unter unseren Umständen, sondern wir stehen über allem. In allem sind wir siegreich. Wisst ihr, mit Gott. Und deshalb, wir müssen vielmehr die Realität, das Wort Gottes in unser Leben hineinholen und uns mit dem füttern, was Jesus über unser Leben sagt und nicht so sehr füttern lassen mit dem, was diese Welt sagt, wie es hier weitergeht. Ich habe die Woche ein Zitat von Corrie ten Boom gelesen. Ich finde das total stark. Schaut mal. wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Ist so, ne? Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Ist auf jeden Fall so, weil du siehst dich selbst, du siehst all deine Fehler. Aber wenn du auf Christus schaust, dann wirst du zur Ruhe kommen. Das war für dein Leben. Okay, du musst auf Jesus schauen. Die Frage in diesen Tagen ist, wohin schaust du? Wenn du in die Welt schaust, wirst du immer nervös sein. Wenn du auf Christus schaust, wirst du immer Ruhe haben und Frieden. Schaut mal, wie Gott reagiert. Das ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres. Jetzt unterstreich mal, was jetzt kommt. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott kämpft diesen Kampf. Hey, ich habe mal eine Neuigkeit für dich. Als du Christ geworden bist, als du Jesus dein ganzes Leben gegeben hast, hat das auch deine Probleme beinhaltet. Ja? Also wenn du sagst, ich habe Eheprobleme, dann sind das eigentlich gar nicht deine Probleme, sondern sie gehören Jesus. Weil dein ganzes Leben gehört Jesus. Und Teil deines Lebens sind deine Probleme. Du gehörst nicht mehr dir selbst. Somit gehören deine Probleme nicht mehr dir selbst, sondern sie gehören Jesus. Wenn du Finanzprobleme hast, dann rat mal, wem sie gehören. Sie gehören Jesus. Weißt du, wenn du Sorgen und Nöte hast, rate mal, wem diese ganzen Dinge gehören. Sie gehören Jesus. So, alles, was du bist, gehört Jesus. So, und der Grund, warum wir so oft so müde sind und so oft so schwach sind und so oft keine Kraft mehr haben und so oft gerne im Bett liegen bleiben würden, ist, weil wir immer noch versuchen, Kämpfe zu kämpfen, die eigentlich gar nicht uns selbst gehören. Natürlich bist du müde und ausgepowert und deprimiert, wenn du die ganze Zeit versuchst, Gottes Kämpfe zu kämpfen. Weißt du, das ist genau, was dieser Text uns sagt. Hey, diese Schlacht, diese Kämpfe in deinem Leben, sie gehören gar nicht dir. Sie gehören Gott und du wirst kraftlos sein, wenn du versuchst zu tun, was eigentlich nur Gott tun kann. Von daher, ich will dir so Mut machen mit dieser Predigt, Gott kämpfen zu lassen und zuzuschauen, wie er deine Kämpfe kämpft. Und nicht festzuhalten, sondern loszulassen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir diese Sache an, ich mache meine Hand auf und will sehen, wie du meine Kämpfe kämpfst. Weil Gott sagt zu einigen von uns, hey, diese Kämpfe, die du hast in deinem Leben, sind nicht deine Kämpfe, sind meine Kämpfe. Du musst nur aufhören zu kämpfen. Du musst mir die Sorge nur wirklich geben, du musst nur wirklich loslassen. Und du wirst erleben, wie ich deine Kämpfe kämpfe, sagt Gott. Echt. Du musst nur aufhören zu kämpfen und Gott vertrauen mit deinem ganzen Herzen. Ich liebe das, was jetzt kommt. Schau mal, der vierte Punkt ist, hol dir Unterstützung. Schaut mal in Vers 13. Das ganze Volk von Juda mit allen Männern, Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Ich finde das richtig Hammer. Der Josaphat hat gesagt, hey Freunde, wir haben ein Riesenproblem. Ich kann nicht alleine vor Gott stehen. Komm, wir holen Männlein, Weiblein, Jung, Alt, Omas, Opas, Kinder, alle müssen ran. Wir brauchen gemeinsam Wunder. Weißt du, dafür hast du die Kirche. Das ist der Grund, warum Jesus dir Gemeinde geschenkt hat. Damit du deine Kämpfe nicht mehr alleine kämpfen musst. Die Bibel sagt, dass wir einander unsere Lasten tragen sollen. Okay? Wir haben uns, damit wir einander lieben, damit wir einander unterstützen, damit wir einander ermutigen, damit wir einander auferbauen, damit wir füreinander beten, damit wir miteinander fasten, damit wir miteinander Fürbitte tun, damit wir einander helfen. Das ist, weshalb weshalb wir Kirche haben. Josaphat hat gesagt, hey, ich kann hier nicht alleine stehen. Ich brauche Menschen an meiner Seite. Okay, das ist der Grund, warum wir Kleingruppen haben in unserer Kirche. Weil du kannst deine Kämpfe nicht alleine kämpfen. Es ist ganz schön windig da vorne in der ersten Reihe. Du brauchst Menschen an deiner Seite, die mit dir stark sind, die dich festhalten, wenn du nicht mehr kannst, die dir den Rücken stärken. Wenn wir zu Hause ein Wunder brauchen, und ich habe euch gesagt, wir brauchen ein Wunder, ich mag das, dass hier steht Frauen und Kinder, also Kinder mag ich jetzt. Oder? Ich liebe das, dass Pauli ständig Teil wird von Wundern. Wir erzählen Paul in kindgerechter Sprache, welche Wunder wir brauchen und beten jeden Abend für Wunder. So, ne, wir beten für unsere Tanten und für die Onkels, die er hat und für all die Dinge, die uns so beschäftigen. Und das ist so toll, dass wir wissen einfach, Gott wird auftauchen. Wenn wir gemeinsam, wir erklären das, wir sagen, Pauli, wir beten für diese Dinge und Gott wird auftauchen. Und dann ist das Wunder passiert und wir erklären ihm, jeden Abend, hey, guck mal, du bist Teil eines Wunders geworden. Deshalb lass uns weiter beten. Komm, wir beten jetzt für diese andere Sache. Gott hat dieses Wunder geschenkt, jetzt lass uns hierfür beten. Okay, und das, wenn du zu Hause, lass deine ganze Familie Teil werden von einem Wunder, indem ihr gemeinsam betet, weil Gott wird auftauchen und Gott wird eure Kämpfe schlagen und ihr werdet stark sein zusammen. Deine Kinder werden erfahren, dass du einen Gott hast, dem alle Dinge möglich sind. Was meinst du mit was für einer Zuversicht, die ins Leben starten, wenn immer wieder das zu Hause heißt, guck mal, Gott hat ein Wunder gemacht. Schau mal, Gott hat ein Wunder gemacht. Weil du hast mitgebetet, Gott hat ein Wunder gemacht. Okay, du brauchst Unterstützung. Von daher eine richtig gute Entscheidung für die nächsten Wochen, die du treffen kannst, ist, ich werde Teil einer Kleingruppe. Ich höre auf, so ein Lonesome Rider zu werden, sondern ich öffne mein Leben für andere Menschen, weil ich weiß, ich brauche Menschen an meiner Seite, um Kämpfe zu kämpfen. Alrighty? Das fünfte ist das hier, geh in Stellung. Badadadam. Weil nun geht es hier richtig rund. Vers 16 und 17. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Zis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Ganz kurz mal, das ist eine sehr, sehr seltsame Anweisung. Er sagt, hey, zieht ihnen entgegen, aber dann kämpft nicht. Ich meine, was ist das für ein komischer Krieg? Ihr müsst euch das so vorstellen. Du hattest das gegnerische Heer, ein riesiges Heer war auf der einen Seite des Berges und dann gegenüber auf diesem anderen Berg war die kleine israelitische Armee. Und sie mussten sich aufmachen, nun und ihnen entgegenziehen. Aber sie sollten halt nicht kämpfen. Okay, sie mussten etwas tun. Gott hat nicht gesagt, hey, morgen früh übrigens habe ich die alle kaputt gemacht, so, ne, schlaf gut aus, sondern er sagt, hey, jetzt braucht es etwas. Ihr müsst euch aufmachen, ihr müsst etwas wagen. Zieht euch an, als würdet ihr Krieg führen, aber ihr werdet keinen Krieg führen müssen. Wisst ihr, dieses geht in Stellung, Gott möchte nicht, dass du vor deinem Problem ständig wegrennst. Das ist nicht das Ziel Gottes, dass du als sein Kind auf dieser Erde, dass er dich über alle Probleme dieser Welt hinweghebt. Sondern wann immer Probleme auftauchen, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, steht im Neuen Testament. Sondern wir als Christen, wir sind voller Zuversicht und wir gehen in Stellung. Okay, wir haben keine Angst. Wir fürchten uns nicht vor Dingen. Wir fürchten uns nicht vor schlechten Nachrichten. Wir fürchten uns nicht vor der Tagesschau. Wir fürchten uns vor diesen Dingen nicht. Sondern wir sind in Stellung. Okay, wir stehen sicher und haben eine Zuversicht. Warum sind wir zuversichtlich? Das sagt Josaphat hier. Hört mir zu, Juda und die Einwohner von Jerusalem. Glaubt an den Herrn. Macht mal einen Kreis um. Glaubt an den Herrn, euren Gott. So werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinen Propheten. Macht mal einen Kreis um. Glaubt seinen Propheten. So wird es euch gelingen. Okay, zwei Gründe, warum wir zuversichtlich sein können in dieser gefallenen Welt voller Probleme und Schwierigkeiten. Der erste Grund ist, wir stehen fest auf dem Charakter Gottes. Er sagt, glaubt an den Herrn. Er sagt, hey, ihr wisst doch, an wen wir glauben. Ihr kennt doch Gott. Ihr wisst, dass er unser Vater ist. Ihr wisst, dass ihr eure Kinder seid, seine Kinder seid. Ihr wisst, dass er gut ist und bei euch ist und mit euch ist. Vertraut Gott. Okay, glaubt an Gott, glaubt an Gott. Hey, warum kannst du sicher stehen in deinem Leben, egal welche Schwierigkeiten vor dir sind, egal welche Armee sich aufgebaut hat? Weil du Gott kennst. Weil du weißt, dass er treu ist. Gott wird auftauchen in deinem Leben. Okay, wir stehen fest auf dem Charakter Gottes. Und das Zweite ist, wir stehen fest auf dem Wort Gottes. Er sagt, hey, und vertraut dem Propheten. Die Bibel ist voll mit 7000 Verheißungen. Okay, alles Dinge, die Gott über dein Leben ausspricht, die wahr sind für dein Leben. Von daher, du musst die Bibel lesen. Okay, nächste Woche rede ich darüber so ein bisschen, ne? Wie bekommst du Zuversicht aus dem Wort Gottes? Aber du musst, geh ins Wort Gottes. Sag, Heiliger Geist, bitte rede zu mir, da ist dieses Problem in meinem Leben. Bitte sprich zu mir und entschlag das Wort Gottes aus. Bete ein bisschen, mach ein bisschen Hillsong an, mach irgendetwas. Okay? Und dann sag, Gott, ich brauche eine Verheißung. Rede zu mir. Okay, und dann liest und auf einmal ist da dieser Vers. Du hast ihn vielleicht schon 1000 Mal gelesen, aber du merkst, diesmal spricht er. Es ist für jetzt und dann nimm diese Verheißung, bunker sie in deinem Herzen und sag, Gott, darauf stelle ich mich jetzt. Darauf stelle ich mich. Du hast mir das jetzt verheißen und ich vertraue dir. Und das ist der Grund, warum du sicher stehen kannst im Angesicht deiner Probleme. Okay, weil du weißt, wer Gott ist und du weißt, dass das, was er über dein Leben ausspricht, in seinem Wort wahr ist. Und nun passiert das hier. Das sechste und letzte ist, danke Gott im Vorfeld. Die Geschichte ist der Hammer. Du hast also diese Feinde auf der einen Seite, alle bewaffnet bis unter die Zähne und bereit, dich zum Frühstück zu verspeisen. Und du hast auf der anderen Seite die kleine israelitische Armee und nun kommt es zum Showdown. Ja? Und schaut mal, was wir lesen in Vers 21. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte der König Sänger, die im heiligen Schmuck dem Herr vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Okay, ganz kurz mal, Josaphat kommt zu seinen Truppen und sagt, hey, wir hatten eine richtig, richtig gute Idee. Ja, wir stellen das Lobpreisteam in die erste Reihe. Packt eure Tamburine auf so, ne? Ich meine, Joscha in die erste Reihe zu stellen, macht vielleicht noch Sinn, so, ne? Aber Annika und Kathi, so, ne? Mit Tamburin, das ist keine Art und Weise, würdest du jetzt vielleicht sagen, zu kämpfen. So, welcher normale Mensch würde auf die Idee kommen, dass das eine gute Art und Weise ist, einen Krieg zu führen? Ja, wenn du quasi menschlich kämpfst, ist das keine gute Art und Weise, einen Krieg zu führen. Aber dieser Kampf war nie menschlich, er war schon immer geistlich. Und Josaphat hat verstanden, hey, geistliche Kämpfe werden geistlich gewonnen. Schaut mal, was sie singen sollen. Dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt bestehen. Krass, ne? Ich meine, was dank dem Herrn? Sie sollen Danke singen. Das war das Lied des Lobpreisteams. Danke. Und man fragt sich, warum denn Danke? Warum denn Danke, Gott, du hast doch noch gar nichts getan. Ja, pass auf. Wenn ich jetzt nach dem Gottesdienst zu dir komme, und sag, hey, ich hab das so auf dem Herzen, ich schenke dir 1.000 Euro. So, ne? Dann sagst du Danke. Ne? Wahrscheinlich würdest du sagen, boah, Krille, das ist aber richtig großzügig von dir. Danke, das ist voll nett. Aber du hast ja die 1.000 Euro noch gar nicht bekommen. Trotzdem sagst du Danke. Warum? Weil du mir vertraust. Und meinem Charakter. Weißt du, ich will dir mal eine Frage stellen. Wann immer du ein Wunder brauchst, ne, wann dankst du Gott? Wenn du Danke sagst, nachdem das Wunder geschehen ist, ist das kein Glaube, es ist Dankbarkeit. Glaube sagt Dank im Vorfeld. Weil der Glaube vertraut so sehr dem Charakter Gottes, dass du weißt, auch wenn ich das Wunder gerade noch gar nicht sehe, Gott wird irgendwas tun. Irgendwas wird er tun. Und deshalb ist das Lobpreislied, das hier gesungen wird, dank dem Herrn. Denn er ist gut. So, weil er wird irgendwas tun. Wir stehen hier alles, sieht total lächerlich aus mit unserer Zimbel in der ersten Reihe. Aber Gott wird irgendwas tun, in dem Moment, wo wir anfangen zu singen. Und ich will dir so Mut machen, Gott zu danken für die Tatsache, dass er auftauchen wird. Ich weiß nicht, wie er auftauchen wird. Und vielleicht wird er nicht so zu 100% auftauchen, wie du es gerne hättest. Aber er wird auftauchen. Du wirst in diesem Kampf nicht verlieren. Du wirst nicht untergehen, du wirst nicht baden gehen, du wirst nicht alleine sein. Sondern Gott wird etwas tun. Und du kannst anfangen, Gott dafür zu danken. Danken, Glaube ist Danke im Vorfeld. Danke sagen im Vorfeld. Und Danke sagen und Segen, das ist Anbetung. Und Anbetung ist Danke sagen. Und schaut mal, was wir lesen in Markus 11, Vers 24. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Krass, ne? Fangt an, im Vorfeld zu danken. Darum, hier geht es um eine Erwartungshaltung, die du auch nicht, du sollst nicht bescheuert sein, ne? Du sollst nicht sagen, danke Gott für mein neues Auto, das draußen steht, da steht aber gar kein neues Auto draußen, so, ne? Sondern du sollst einfach nur sagen, Gott, danke, ich erwarte, du wirst etwas tun. Ich bin festgegründet auf dieser Zuversicht, du tauchst auf in meinem Leben. Danke dafür. Dafür bete ich dich an. Dafür preise ich dich. Deshalb, wenn du hierher kommst, sonntags, um mit uns zu singen, mach deinen Lobpreis nicht abhängig von deinen Gefühlen. Weil Gott ist gut und Gott ist treu und Gott ist vollkommen anbetungswürdig, auch wenn du dich gerade gar nicht danach fühlst und auch wenn viele Dinge vielleicht noch gar nicht passiert sind. Weil wir beten ja nicht veränderte Umstände an, sondern wir beten in einen Gott an, der es würdig ist, dass er anbetet wird. So, ne? Und selbst wenn Gott hier nicht aufgetaucht wäre, dieser Lobpreis wäre nicht umsonst gewesen. So, von daher, ich will dir so Mut machen, Anbetung, gerade in dieser Zeit, in der wir gerade leben. Ja? lass es nicht zu, dass deine Anbetung geraubt wird. Lass nicht zu, dass irgendwer deine Anbetung kaputt macht. So, nur weil du hier nicht singen kannst, heißt das nicht, dass du nicht singen kannst. So, meine Spotify-Playlist hat ein ganz neues Upgrade bekommen mit der Tatsache, dass wir hier nicht mehr singen können. So, jetzt haben wir Familienkonto. So, weil ich muss auch ein bisschen mehr, so, ne, im Auto oder wo auch immer. Sing. Preis den Herrn darüber, dass du deine Kämpfe gewinnen wirst, dass er groß ist und mächtig ist. So, auch wenn du es noch nicht siehst, weil er wird auftauchen. Das Anbetung ist Glaube, ausgedrückter Glaube. Das ist Glaube. Wenn du hier stehst und Gott Danke sagst und ihn lieb hast, obwohl Dinge noch nicht so richtig in Ordnung sind und ganz schön viele Baustellen in deinem Leben, das ist Glaube. Du sagst damit Gott, ich vertraue dir. Okay? Und weil, schau mal, was jetzt passiert. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, am Mittwoch predige ich darüber. Ich habe eine richtige, das wird richtig Hammer werden. In dem Moment, in dem sie anfing zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge siehe, die Juda angriffen, einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Okay, es war in dem Moment, wo sie sich entschieden, hey, wir werden Gott preisen und anbeten, wo das Wunder sich auf den Weg machte. Und ich will dir so Mut machen. Ich will dir so Mut machen, zuversichtlich zu stehen. Okay, echt Gott alles zuzutrauen für dein Leben. Wenn du ein Wunder brauchst, echt Gott zu vertrauen. Schaut mal, Vers 25. König Josaphat und seine Männer schwärmten aus, um die Beute einzusammeln. Also sie sind in den Hinterhalt gekommen, haben sich alle gegenseitig platt gemacht. Sie schwärmten aus, um die Beute einzusammeln. Sie fanden große Mengen an Ausrüstung, Kleidung, und andere wertvolle Gegenstände, mehr als sie fortschaffen konnten. Ihre Beute war so groß, dass sie 3 Tage brauchten, um sie zusammenzutragen. Hey, wenn Gott deine Kämpfe kämpft und du Gottes Wunder erlebst, dann wird er dir immer mehr geben, als du brauchst. Die Bibel sagt, Gott ist dazu in der Lage, unendlich viel mehr in deinem Leben zu tun, als du eigentlich gerade bittest. Am 4. Tag versammelten sie sich im Lobetal. Hammer, ne? Dass sein Name jenen Tag verdankt, weil das Volk dort den Herrn lobte und ihm dankte. Noch heute trägt es diesen Namen. Gott möchte, dass du dort zu Hause bist, mit deinem ganzen Leben im Lobetal wohnst. Dass du Gott preist, wenn die Sonne scheint, und dass du Gott preist, wenn es regnet. Dass du Gott preist, wenn alles gut ist und rosig, aber dass du Gott preist, wenn die Schwierigkeiten auftauchen. Weil das ist Ausdruck deines Glaubens, dass du ihm vertraust in guten und in schlechten Zeiten. So, ne, dass er dein Gott ist, ob der Himmel voll Geigen hängt oder die Wassermassen sich auftürmen und dich bedrohen. Das ist dein Glaube. Schau mal, als die Könige der umliegenden Reiche hörten, dass der Herr selbst gegen die Feinde Israels gekämpft hatte, kam der Schrecken Gottes über sie. Weißt du, das wird passieren in deinem Leben, dass wenn du anfängst, Dinge zu wagen, und wenn du Gott deine Kämpfe kämpfen lässt und wenn du ihm vertraust und Gott tut ein Wunder, dann wird die ganze Welt das sehen. Alle um dich herum werden merken, dass Gott in deiner Mitte lebt, dass Gott bei dir ist. So, das ist Gottes Plan mit seinem Volk auf dieser Erde. Gott will sich stark erweisen und mächtig erweisen, heißt es im Alten Testament. Gott, dass Gott auf der Suche ist nach Herzen, die ihm vertrauen, damit er sich stark an ihn erweisen kann. Und das sucht er heute auch hier. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die ihm vertrauen. Gott wird auftauchen und ein Wunder tun. Und wir wollen als Kirche mit dir beten und mit dir vertrauen. Und Gott wird kommen und es wird herrlich werden, und es wird zum Zeugnis werden. Deine Geschichte wird zum Zeugnis werden für viele Menschen. Und ich will dir als dein Pastor da Mut zu sprechen. Es wird passieren. Wann wird es passieren? Ich habe keinen Plan. Solange du es nicht weißt, zieh einem Lobetal. Mach das zu deinem Zuhause. Okay, der Ort, wo du Gott anbetest und ihn preist und ihn lobst und festhältst an seiner Güte und seinem Charakter. Kommt, wir beten zusammen. Vielleicht wollt ihr alle die Augen zumachen und wir nehmen nochmal so gemeinsam eine Haltung des Gebets ein. Weil ich bin mir sicher, dass einige von uns jetzt gerade sehr, sehr herausgefordert sind und sehr aber auch ermutigt sind, Gott neu zu glauben und neue Dinge zuzutrauen. Und wenn es dir so geht wie mir, dass du ein Wunder brauchst in deinem Leben, dann lass uns doch einfach gemeinsam beten. So, komm, wir machen unsere Herzen auf. Jesus, wir danken dir, dass du hier bist und zu uns geredet hast mit deinem wunderbaren, ermutigenden Wort. Herr, und wir wollen dir alles zutrauen. Ich bitte dich um Vergebung, wo wir unseren Lobpreis abhängig gemacht haben von unseren Gefühlen. und wo wir irgendwie zu Opfern unserer Umstände geworden sind. Herr Jesus, wir wollen heute ganz neu unseren Blick auf dich richten. Wir wollen nicht auf die Nachrichten schauen, wir wollen nicht auf das Problem schauen und auf die Umstände, wir wollen auf dich schauen. Und wir sagen dir, Herr, wir vertrauen dir und trauen dir alles zu und erwarten alles aus deiner Hand. Herr Jesus, und so bete ich, dass diese Zuversicht heute neu einzieht in jedem einzelnen Herzen. Die Zuversicht, dass du Gott bist und dass du alles kannst und dass du unser Vater bist und uns hilfst. Und die Zuversicht auch in dein Wort, an deine Verheißung in unserem Leben. Dass wir uns da fest drauf stellen, Herr, dass du kommen wirst und auftauchen wirst und Wunder tust. Und so bete ich, dass der Friede Gottes unsere Gedanken regiert, dass der Friede Gottes einkehrt in Herzen, eine neue Zuversicht ausgeschüttet wird in die Leben der Menschen hinein, im Namen Jesu. Hey, wenn du heute hier bist und du sagst, Krille, ich will Jesus in meinem Leben, ich will neu mit Gott leben, ich will ihm neuen Raum in meinem Herzen geben, ich will mich vielleicht ganz neu oder zum allerersten Mal ihm zuwenden, dann kannst du das jetzt machen. Echt, das ist einfach ein Akt des Glaubens, ihn darum zu bitten, ins Herz zu kommen. Und er hört dieses Gebet und wird dein Leben neu machen. Und wenn du das willst, dann bete jetzt einfach mit mir das Gebet, das ich dir gerne vorbeten würde. Du kannst meine Worte zu deinen Worten machen. Vielleicht will ich die ganze Kirche hierin unterstützen. Sag, Jesus, bitte komm in mein Leben. Fülle mein Herz. Ich vertraue dir und werfe mein Vertrauen auf dich. Sei du mein Gott, meine feste Burg, mein Herr. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Jesus, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, damit ich nicht mehr von dir getrennt sein muss. Ich empfange neues Leben und werde für dich leben, mein Leben lang. Im Namen Jesu. Amen. Hey, lass uns mal Jesus einen großartigen Applaus geben für seine wunderbare Zusage aus seinem Wort.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.